What up? This is Bam Margera. Make sure you check out the best German podcast named Al Forno.
Wurdest du angegriffen?
Ich weiß es nicht.
Wurdest du gestochen?
Nein, aber ich weiß nicht. Oh, ja.
Eine Wespe oder was?
Okay, ja.
Du wurdest gerade von einer Wespe gestochen.
Ich habe unter den Schreibtisch geguckt. Siehst du, das war Karma.
Alte Scheiße. So. Ah! Und los! Geil, erstmal mit wilden Geräuschen in die Folge starten.
Das war so ein bisschen was. Das hat sich gerade so ein bisschen wie eine Kaffeemaschine angehört.
Das ist eine Misch aus allem. Einem alten Modem, einer Kaffeemaschine und geistig behindert.
Klingt wie so ein normaler Tag, morgen in den 90ern in einem Großraumbüro.
Ja, stimmt. Das trifft's ganz gut.
Ja.
Was geht? Sebastian, was geht ab, Alter? Kann nicht so gut schlafen momentan. Ich bin ein bisschen erschöpft.
Okay, aber dann kann man doch eigentlich
schlafen. Aber ich bin ja im Urlaub. Nee, ich bin erschöpft aufgrund dessen, dass ich nicht so gut schlafen kann.
Ach, du bist ja schon im Urlaub.
Ja, ich bin ja schon hier im Urlaub. Seit Sonntag, vergangenen Sonntag sind wir, also wenn ihr das hört, bin ich schon wieder im Dienst quasi, um die Welt zu retten. Aber seit vergangenem Sonntag sind wir ja hier in Bayern. Jetzt ist ja heute Donnerstagmorgen. Und heute regnet's auch.
Ja.
Schon früh am Morgen, was mir meinen Frühstückskaffee verhagelt. Ah. Weil, ich jetzt den Rest der Woche bis jetzt morgens meinen Kaffee nämlich hier vor dem Haus von meinem Schwager und meiner Schwägerin auf ihrer Bank getrunken habe und habe mir dabei die Sonne ins Gesicht strahlen lassen, was wirklich sehr, sehr schön ist.
Ja, das glaube ich.
Und heute ging das nicht, aber dann bin ich einfach unters Carport gegangen, weil wenn es hier eins gibt, dann Optionen. dann habe ich draußen im Regen gestanden, unterm Carport und habe dem Regen ein bisschen zugeguckt.
Und hast dabei deinen Kaffee getrunken.
Hab dabei dann meinen Kaffee getrunken. Das war auch ganz okay.
Ich finde,
weil die Luft ist draußen wirklich toll.
Ich finde, das ist zum Beispiel so ein Commitment, was Raucher so haben, ne? Sich dann so auch in der Arscheskälte rauszustellen vor irgendeinem Restaurant, nur um eine Kippe durchzuziehen. Und du siehst, es hat nichts mit Genuss oder irgendwas anderem zu tun. Es ist einfach nur das absolute Pflichtbewusstsein.
Ja, das ist so dieses Herdenverhalten dann bei Rauchern auch, ne? Also ist ja nicht so, dass Menschen sich gerne sehr, sehr nah kommen, aber wenn es doll regnet, quetschen sich 20 Raucher auch gerne mal unter ein Vorder.
Ja, es ist schon sehr gesellig, muss man sagen.
Wo man dann den Rauch quasi des einen wieder einatmet. Man hat dann so eine Einatmungs-Ausatmungs-Kettenreaktion quasi, wenn man dann so dicht beieinander ist. Mhm. Das heißt, wenn man raucht die Zigarette von jedem mit.
Ja.
Ist das nicht toll?
Ja, vor allem kann ich das sehr empfehlen, wenn man, also war noch nie drin, aber ich sehe, wie es da riecht. Da kann ich diese Smokeboxen am Flughafen sehr empfehlen, wo so Leute in so einem Plexiglas-Container zusammengefercht werden. Da braucht man auch.
Wie findest du das bei Bahnhöfen, dieses auf dem Boden gemalte Kästchen, wo sich die Raucher drinnen aufhalten sollen?
Ganz ehrlich, so, ich finde draußen, das sollte einfach erlaubt sein. So, ob du da jetzt, ne, das hat Thorsten Sträter schon gesagt, ich frage mich immer noch, wie der Rauch es schafft, in diesem magischen Kästchen zu bleiben, ne? So, aber es ist halt, wir wissen alle, dass das nicht funktioniert. Das ist halt in dem Sinne Schikane. Wenn die Leute halt, also was ich verstehen kann, ist, dass man keinen Bock hat, dass sie überall ihre Kippenstummel hinschmeißen, weil das muss man halt auch sagen, wenn du mal in den Wald gehst oder so, die Leute, die rauchen, die sind schon ignorant, was das angeht. Die hämmern da ihre Scheiße schon überall hin. Und dann gibt's ja noch die Arschlöcher, die Zigarre rauchen. Ne, man muss ja auch mit so einer rechnen. Das heißt, eine normale Kippe wird wahrscheinlich keiner was sagen, aber wenn du da halt jetzt erstmal anfängst, die gute Cohiba rauszuholen.
Ja. Bist du ein Zigarrenrauchmann?
Ich hab's früher mal probiert. Muss aber zugeben, das hatten wir am Wochenende bei meinem Vater beim Grillen, dass ich finde das Ritual gemütlich. So, ich kann dem wirklich was abgewinnen, ne? Auch so diese schwarzen, schweren Ledersofas, wie sie jetzt bei mir stehen.
Weißt du? Ey, ich fühle mich übrigens, als hätte ich dich influenced, was deine Sitzmöbel ja angeht. Ob das nun wirklich so ist oder nicht, das sei mal dahingestellt. Aber ich habe in deiner Story gesehen, dass du neue Sitzmöbel hast und fand das sehr schön.
Ja, ich habe Chesterfield-Sofas gehabt. Du hast, glaube ich, auch eins, ne? Bin mir nicht mehr ganz sicher, aber du hast auch ein dunkles Sofa auf
jeden Fall. Ja, habe ich. Vorher hattest du so eine komischen Sitzsäcke.
Ja, die waren scheiße.
Die man immer kauft, weil man die kauft man immer, weil man die findet, die cool und peppig.
Ja.
Und es ist ja, und eigentlich sind die einfach nur beschissen. So, und
ich finde,
seitdem ich den Shop habe, habe ich da so ein geiles Chesterfield-Sofa.
Ja, also ich finde so ein Sitzsack an sich, wenn es ein Sack ist, geht das immer noch, weil dann hast du dich diese Verästelungen da, wo die ganze Scheiße dann sonst auch noch rein muss. Bei diesem Sofa ist das Problem, das hat nur eine Kammer und dementsprechend musst du dieses Ding so knüppelhart vollstopfen, dass es wirklich super unbequem ist und wenn du noch mehr rausnimmst, dann fällt halt aus den Lehnen und so fallen halt diese Styroporkügelchen raus und dann wenn du morgens der Erste bist, der sich dann mit seinem Arsch reinsetzt, dann geht das vielleicht noch, aber dann spätestens beim Zweiten oder Dritten, so ja, ich meine, das ist halt dieser Chesterfield Sofas sind halt dieser Tattoo Studio Stil, ne? Und ich habe die halt gesehen, ich fand die geil und
eBay Kleinanzeigen oder Neuware. Oh, der feine Herr.
Ja, das ist, also ich habe mir halt, das Problem ist folgendes, wir brauchen ja mehrere davon, ne? So, und wir haben zwei Dreisitzer und ein Viersitzer Sofa und das kannst du sonst einfach, das kriegst du nicht bei eBay. Ich will auch nicht, dass es so gepatchworked aussieht, weißt du? Weil solche Dinger, da eins von zu finden, das mag gehen, zwei in derselben Farbe, schwierig und in derselben Art, weißt du? Das ist dann, das soll dann auch ordentlich sein. Dann eBay Kleinanzeigen, kriegst du keine Rechnung, du musst die ganze Scheiße noch abholen und so. Das war mir alles zu stressig. Mhm. Kann ich ja absetzen.
Ja, die Mehrwertsteuer habe ich natürlich nicht wiederbekommen. Das stimmt natürlich.
Naja, das ist halt
damals
die Geschichte. Deswegen denke ich mir so scheiß drauf. Das ist ja eh so eine Sache, die man als Unternehmer als allererstes lernt. Das Geld ist sowieso weg. Entweder man gibt es freiwillig aus oder Vater Staat nimmt sich das und dann gebe ich es lieber freiwillig aus. Und im Zweifelsfall kann ich einen Coffeeshop draus machen. Aber egal, wie geht's denn jetzt eigentlich mit deinem Urlaub? Wie ist das in Bayern? Was magst du? Du hast uns jetzt von deinem Morgenkaffee erzählt. Gibt's sonst noch Rituale, die du dir angeeignet hast, hast du dich in die Entspannung bereits reingefühlt? Nee.
Also, aktuell steht irgendwie so viel in der Pipeline, dass es auch schwer ist, sich von der Arbeit loszulösen und nichts zu machen. Man muss sich irgendwie trotzdem irgendwie ein bisschen drum kümmern. Mhm. Man kann jetzt nicht alles so links liegen lassen, was ein bisschen nervt. An sich ist es einfach super schön. Wir haben hier wirklich eine tolle Zeit. Hat aber Montag oder Dienstag, jetzt bin ich mir nicht mehr ganz sicher, schon spannend angefangen, weil wir mit den Fahrrädern unterwegs waren und Odin ist jetzt kein routinierter Fahrradfahrer, würde ich mal sagen. Also entweder gibt es in Dalgo keine Bürgersteige oder er hat es vorher noch nicht ausprobiert, er musste es also auf die harte Tour lernen und ich dann auch. Wir sind gerade unterwegs gewesen, waren auf dem Weg nach Hause und er fährt vor mir auf der Straße und ich muss zugeben, ich war ein bisschen zu nah dran. Mhm. Naja, ich habe jetzt keinen Sicherheitsabstand gehalten im großen Sinne, aber der Junge fährt vor mir auf der Straße und dachte sich, ach, jetzt wechsle ich mal auf den Bürgersteig und fährt halt schräg den Bürgersteig hoch, was in der Regel sehr, sehr schlecht funktioniert, wenn du da nicht hochhüpfst, sondern das Vorderrad so quasi am Gehweg, am Rinnstein quasi entlang geführt wird und dafür sorgt, dass du doch relativ zügig ins Kippen kommst. Genau das ist passiert. Der Junge fährt schräg hoch, kommt ins Kippen und ich guck noch, ich sag, Mann, Odin! Und
du Idiot!
Auszuweichen, so hack noch in die Bremsen, das Mountainbike von meinem Schwager ist jetzt auch kein schlechtes. Die Bremse greift so, das Fahrrad steht, aber klein Adi war ja noch im Schwung. Also ich vorne über den Lenker und habe ich dann mit rechts abgestützt, der rechten Hand irgendwie abgestützt, bin aber mit der Stirn auch voll im Asphalt eingerastet.
Oh, scheiße.
Und Laura war kurz hinter uns, sie hat sich total erschrocken. Sie meint, bei Odin sah das jetzt halb so wild aus, bei mir sah das sehr schmerzhaft aus wohl und es hat sich auch gar nicht so geil angefühlt. sie hat mich dann gebeten, das doch ernst zu nehmen, und wir sind dann anschließend auch ins Krankenhaus, haben das abchecken lassen, weil wenn dann was an der Hand ist,
naja, so, damit verdienst du deine Kohle.
So, hat wirklich auch wehgetan, und mit dem Kopf ist nichts passiert, weil ich hatte den Helm auf. Hab sehr so gut. Jetzt auch gar nicht so groß gemerkt, dass irgendwas war, aber hab den ausgezogen, mir angeguckt und hab halt vorne eine fette Schramme drauf, was dann doch klar zeigt, okay, wow, du wärst halt wirklich mit der Stirn komplett im Boden eingerastet. Ja. Hab dann mehrere Stunden in der Notaufnahme verbracht. Mein Schwager hat noch groß angekündigt, ja, hier in Bayern, da wartet man nicht so lange in der Notaufnahme. Naja. Hat er sich wohl im Tag geirrt, hat Ewigkeiten gedauert, war aber auch ein Spektakel wieder. Ich finde ja, Notaufnahmen, da sieht man alles, da begegnet man Alltagsrassismus, da hat man wirklich alle Gesellschaftsschichten durch, alle Leidenswege. Keiner kommt dahin, weil es ihm gut geht, ja. Und weil er einfach mal sagen will, weil er sich einfach mal bedanken will, dass die Leute da arbeiten, muss man auch mal dazu sagen. Ja. Sondern alle, die da hinkommen, haben halt was. Ne? Deswegen ist es eher ein Ort des Elends. Und aber auch interessant, wie mit den Leuten auch umgegangen wird. So, also, und wie die Leute selbst mit der Situation umgehen. Man wird auf jeden Fall kategorisiert in du bist wichtig und du bist sehr unwichtig.
Ja.
Notfälle werden natürlich priorisiert, ist ja klar. Also wenn da jemand halb zerschreddert vom Krankenwagen gebracht wird, hat der erstmal Prio. Mir ist aufgefallen, dass wenn du da reingehst und eine positive Ausstrahlung hast und jetzt auch nicht suggerierst, dass deine Situation die schlimmste ist, heißt es für dich, warten.
Ja.
Warten, ja, ja. Warten. Ich bin jetzt kein wehleidiger Typ. Die Hand hat schon wirklich doll wehgetan. Ich habe mir auch Sorgen gemacht, aber es ist jetzt nicht, dass ich da hinkomme und schreie und mich habe von Laura reintragen lassen. Sie tritt die Tür auf. Machen Sie Platz. Mein Mann ist mit dem Fahrrad gestürzt. Ja. Und
der ist sehr
dann haben
schwer.
Wir einen, so wir saßen dann immer hinter so einer Sichtschutzwand, da wo der Wartebereich war. Also man hat nur gehört, wie die Leute sich dann angemeldet haben und dann in den Wartebereich kamen. Also man hat erst erfahren, es war so ein bisschen wie nur die Liebe.
Erst hörst du die Story und dann siehst du den Menschen dahinter.
Erst hört man die Story und dann sieht man, wer das ist. Genau. Das war ganz interessant. Auch von der Priorität her, von wie das abläuft, ne? Kam ein Mann rein, meint so, ja. Schmerzen in der Brust, Kurzatmigkeit. Sein Hausarzt hat gesagt, er soll sofort ins Krankenhaus gehen, Verdacht auf Lungenarterienembolie. Und die so, nehmen Sie erst mal Platz. Und so, ah, okay. Hier ist man eher von der entspannten Sorte.
Ja.
Auch interessant. Eine andere Patientin kam rein, vollkommen aufgelöst wurde, haben wohl die Thrombozytenwerte oder was nicht gestimmt. Ich kenne mich damit nicht aus. Auf jeden Fall, die war fix und fertig. Die habe ich dann später auch nochmal in dem Behandlungsbereich getroffen. Da hat die immer noch geweint. Da habe ich ein bisschen mit der gequatscht, konnte die auch ein bisschen aufmuntern. Hab der eine Umarmung angeboten, aber die wollte sie nicht.
Oh.
Also ich wollte nur nett sein, ne? So, aber das muss ja jeder dann selber wissen. Da muss man halt durch sein Elend. Wenn man eine stärkende Umarmung von mir nicht haben möchte.
Ja,
es war langweilig. Ich finde Notaufnahmen so unfassbar langweilig. Ein Typ saß vor mir drin, der ist noch nicht dran gewesen, als ich schon wieder weg war. Und ich habe da mindestens 3 Stunden verbracht. Wir wollten eigentlich abends in den Biergarten und hatten einen schönen Abend geplant. Das wurde alles umgemünzt. Wir hatten, es wurde dann Pizza geholt und war aber auch halb so wild. Am Ende kam auch raus, dass nichts ist. Ein paar Prellungen und ja. Ein Schreck, mehr war da nicht.
Wieder viel
ich muss aber
Rauch
dazu
um nichts,
sagen, ja? Dass ja, ich habe da wieder eine Riesenwelle geschoben für ja nicht. Muss aber sagen, dass die Ärztin mich wirklich gut betreut hat und die Sache sehr, sehr ernst genommen hat, was ich toll fand, weil die hat dann halt wirklich geguckt, hat nochmal gefragt, wie ist es passiert, und dann habe ich ihr auch gesagt, so, ne, also meinst du, wo sind die Schmerzen akut? Habe ich gesagt, ja, die Hand, okay, hat sie dann so abgetastet, meint, okay, Röntgen von der Hand, wie ist der Unfall passiert? Dann habe ich erzählt und meint auch so, ja, bin mit dem Kopf so, also hab eine Schramme im Hirn, mit der Stirn noch aufgekommen, die so, okay, machen wir auch noch Röntgen von der Halswirbelsäule. Wie sieht's aus mit Gucken? Und meinst du, alles gut? Und Schultern irgendwas? Ich meinst du, nee, dann fängt sie an, so abzutasten. Und ich habe da vorher auch schon abgetastet und so geguckt, ne? Es ist krass, wie der Körper seine Muskeln anspannt und jegliche Energie verbraucht. Ich hatte kurz nach dem Sturz sofort Muskelkater. So, ne? Weil der Körper sich denkt so, oh fuck, wir brauchen das, ja. Wir brauchen das Muskelskelett. So, Attacke. Und sie drückt dann so in die Schulter und es tut sofort weh. Und so, ah, fuck, Alter. So eine wirklich zierliche Person war das. Und sie meint so, okay, wundervoll, Schulterröntgen. Dann machen wir noch einen Ultraschall vom Magen und sowas und schließen da aus, dass irgendwas an der Milz ist oder so, ne? Wir gehen hier nochmal auf Nummer sicher. Ja, fand ich wirklich gut. So, meine Schwägerin, die ist die Apothekerin, in einem anderen Krankenhaus hier, die hat sich das nochmal durchgelesen, was die da geschrieben wurde, und sie meint so, wow, die hat ja wirklich komplett ausgeschlossen, dass irgendwas ist. Also richtig, richtig gut.
Ja,
fand ich toll. Ist nichts, alles ist in Ordnung, wie gesagt, geprellt, was natürlich nervig ist, aber besser als komplett alles zerfickt, ne? Udin total, oh, es tut mir so leid, es war meine Schuld. Und da habe ich gesagt, genau! Du bist enterbt! Naja.
Guck, was du mir angetan hast.
So war ein Learning für ihn. Er meint, er versucht dann in Zukunft halt den Bordstein nicht mehr so hoch zu fahren, sondern den Winkel vielleicht ein bisschen anders zu nehmen. Manchmal muss man es auf die harte Tour lernen. Sind wir alle mit dem Schrecken davongekommen, es war ja schon mal ganz gut. Aber es ist unangenehm.
Wann kauft ihr den neuen Helm?
Ja, jetzt muss ein neuer Helm her, ja, richtig. So finde ich an sich, man guckt sich den Helm an und denkt so, ah, okay, da ist jetzt ein kleiner Kratzer drin, aber eigentlich ist der bestimmt noch gut. Aber
Wenn der mal belastet wurde, so teuer sind die auch nicht.
Naja, der Helm, den wir haben uns damals dafür entschieden, einen zu nehmen, der uns optisch gut gefällt und ja doch hohe Sicherheit bietet. Und der kostet 170 Euro. Das ist für ein Fahrradhelm schon, stramm.
Ja, das stimmt. Aber auf der anderen Seite, wenn du dir überlegst, bleibendes Schädel-Hirntrauma, so, das ist ja noch teurer.
Ich finde das auch ganz gut, weil Chips. Udin stellt das Helmtragen nicht in Frage.
Ja, ja? Ich meine, als Kind ist dir das sowieso immer noch scheißegal. Dann nee, ja
er ist
auch
jetzt in einem Alter,
so ein
wo Aussehen auch eine große Rolle spielt. Ja, cool sein ist ein Ding. Und man muss es einfach sagen, Helme sind das nicht, ne? Helme sind jetzt nicht das Accessoire, was einen total cool aussehen lässt. Beim Motorradfahren mag das sein, ne? Da gibt's wirklich stylische Sachen und das sieht, je nachdem, was du für einen Helm hast und was für ein Moped, du fährst natürlich mehr oder weniger cool aus. Aber Fahrradhelme sind in der Regel immer irgendwie uncool, find ich.
Ja.
Aber wie du schon sagst, eine schwere Behinderung aufgrund von einer starken Kopfverletzung ist uncooler.
Ja, hatte ich ja letztens auch. Ich bin ja auch, als ich das vorletzte Mal Fahrrad gefahren bin, habe ich ja auch einen kleinen Unfall gehabt und habe auch, wie du es beschrieben hast, einen Highsider gemacht, bin über den Lenker geflogen, weil ein Baum auf dem Trail lag und ich das zu spät gesehen habe und mit hoher Geschwindigkeit angeheizt gekommen bin. Und
da stutzt man erstmal, oder? Das geht
ja
nicht
das
recht
ist
schnell.
Ich, ja, voll in die Ramme gegangen, aber so richtig, ne? Volles Produkt, aber es hat nicht mehr ausgereicht und dann bin ich über den Lenker gesegelt. Währenddessen habe ich mir noch gedacht, Mann, du, so eine Scheiße. Und ich fahre sonst immer eigentlich mit Knieschonern, weil ich mir denke, wenn du wegrutscht oder so, hier ist relativ viel mit Kies, das ist wirklich hässlich dann am Bein, das muss nicht unbedingt sein, ne? Und da hatte ich keine an und da habe ich tatsächlich auch beim über den Lenker fliegen voll mit dem Knie gegen den Lenker gekickt. Mhm. Es ist sogar so gewesen, dass der eine Bremshebel gebogen und der andere abgebrochen ist.
Ah.
Das habe ich dann aber erst hinterher gesehen. Da musste ich dann mit einem Stumpen sozusagen irgendwie dann die Vorderbremse bedienen. Das ging dann aber.
Ja.
Da habe ich Erik noch angerufen, so, dann haben wir neue, da habe ich zuerst das falsche Teil geholt. Ich dachte nämlich, ich muss den Bremshebel komplett wechseln dafür. Und du musst dir, das ist voll umständlich so, weil wenn du auf Amazon oder so kommst, guckst, das kannst du vergessen, musst dir so Explosionszeichnungen angucken.
Ja.
So. Und musst dir dann die Teilenummer raussuchen, dass du die halt einzeln bestellen kannst. Und ich habe mir erstmal die falschen bestellt und habe mich gewundert, warum diese Scheiße da nicht reinpasst.
Mhm.
So, ich habe zu viel gekriegt. Hinterher war es dann gar nicht so schlimm. Und deswegen, also kann ich auf jeden Fall nur beipflichten, Helm ist auf jeden
Fall. Hast du dann auch einen neuen
wichtig.
Helm bestellt gleich, oder was?
Nee, ich bin ja nicht auf die Rübe geflogen, ich bin auf die Schulter geflogen und habe mich einigermaßen gut abgerollt. Das heißt, es gab die ein oder andere Schramme, aber das war jetzt nicht nichts Dramatisches.
Ja.
Halt nur, wie gesagt, das Fahrrad war im Arsch, oder nicht das Fahrrad war im Arsch, sondern halt die Hebel. Die habe ich dann neu. Wäre ich auf die Rübe geflogen, klar, hätte ich mir einen neuen Helm gekauft, bin ich aber nicht. Und jetzt, ich bin vorgestern gefahren, Junge, ich habe mich richtig fertig gemacht und bin. Das war auch so warm, aber ich wollte trotzdem biken gehen. Ich habe, meine Uhr hat danach angezeigt, 90 Stunden Erholung.
Brauchst du danach? Weißt du, was ich geil fand? Ich habe ja die Apple Watch und da ist der Sturz gewesen, ne? Und ich musste mich dann erstmal aufraffen und erstmal Luft holen und Fahrrad beiseite und guck so auf die Uhr und die war sofort im Notrufmodus.
Ja, das geht. Die haben eine gute Sturzerkennung.
So, also sie sind gestürzt, Notruf. Und das musste ich erstmal abbrechen dann, weil so, ich konnte das alleine ganz gut regeln. Aber das war so, geil, es funktioniert. Das gibt mir ein gutes Gefühl. Und meine Schwägerin hat dann erzählt, dass ein Bekannter von ihr mit dem Rennrad irgendwie unterwegs ist. Der ist wohl Triathlet und hat wohl trainiert und ist mit dem Rennrad unterwegs gewesen und ist wohl mit 50 Sachen aus der Kurve und über eine Leitplanke. Und lag dann hinter der Leitplanke irgendwo bewusstlos und die Uhr hat die Rettungskräfte zielsicher zu ihm gebracht. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Ich glaube, sie hat gesagt, seine Frau hat die Koordinaten bekommen und sie hat dann den Krankenwagen gerufen. Ich glaube aber, dass die Apple Watch an sich auch selbst einen Notruf absenden kann.
Hat er eine Apple Watch oder hat er eine Garmin? Weil eigentlich hast du als Rennradfahrer bist du eher auf Garmin und das kenne ich nämlich auch. Es gibt nämlich von Garmin auch diesen Notruf, diesen Auto, wird an deine Notfallkontakte sofort, da kriegst du dann einen Link. Problem ist natürlich bei Garmin, die haben keine eigene SIM-Karte, das heißt, du musst dein Handy dabei haben, damit das funktioniert.
Mhm.
Und dann kriegen die eine Sturz oder eine Benachrichtigung, wo du bist, deine Koordinaten und dann
Genius. Können
die Hilfe holen.
Finde ich Toll. Genius. Es ist wirklich, das gibt mir und Laura hat das auch gesagt, ihr auch ein sicheres Gefühl, auch wenn ich mit dem Motorrad unterwegs bin und es ist auch jetzt dieser Sturz, auch wenn man das dann mal auf die harte Tour lernt, gibt einem das ein ganz gutes Gefühl, dass die Technik funktioniert.
Ja, voll.
Ne? Und
ja, das ist bei sowas ja echt wichtig.
Gegebenenfalls wirklich auch den Arsch rettet, was ja eine tolle Sache ist.
Ja, das stimmt, da hast du recht.
Ja.
Ja, das passt schon, das ist schon witzig. Ich bin so richtig in Urlaubsstimmung, Adrian. Ich habe so, das ist jetzt, wenn ihr das hier hört, wenn die Folge rauskommt, bin ich ja im Urlaub. Wir hatten uns das, stimmt, das ist ja eigentlich eine Geheimfolge jetzt, ne? Ich habe das ganz vergessen, dass du im Urlaub warst. Und wir wussten ja noch nicht, wie wir es machen. Und jetzt nehme ich offensichtlich dann auch mein Mikrofon mit in Urlaub.
Ich habe schon überlegt, ob wir, weil ich bin dieses Jahr auch noch mal eine Woche auf Sardinien. Da würde ich das Mikrofon auch gerne weglassen. Jetzt ist ja, das ist ja quasi Heimaturlaub. Und ich würde dir anbieten, dass du fährst ja weg. Du bist ja wirklich weg, ne? Dass wir nächste Woche aussetzen. Weil ich finde es ganz schön, wenn man dann auch in ein anderes Gefilde fährt. So hier sind wir ja quasi zu Hause, das ist kein Problem.
Ja.
So, und auch wenn du jetzt zu deiner Mom fährst oder sowas, hast du dein Equipment auch immer dabei. Aber wenn du dann richtig in Urlaub fährst, dass man dann sagt, nee, die Woche, die gönnen wir uns, das ist kein Problem. Und dann machen wir dann einfach mal eine Woche Pause. Mein Angebot an dich.
Ja,
das
können wir auch machen. Ne?
Das können wir alle verkraften. Dann machen wir nächste Woche schön auf Chili Vanilli. Und wenn du dann wiederkommst, dann kannst du schön berichten, ausführlich, wie das alles war. Und das ist dann schön. Und so müssen wir uns hier nicht stressen.
Ja, das stimmt.
Man muss auch nicht alles mitschleppen, ne? Man hat immer eine Schlepperei, das nimmt immer zusätzlichen Platz weg. Das Mikrofon, das ist den fetten Computer. Der ist übrigens so, ich habe ja deinen Computer, das kann man ja nochmal sagen, ne? Ich habe mir hier, refurbed gekauft quasi, und zwar deinen alten Computer.
Nur, dass es nicht refurbed
war. So einen großen Computer würde ich mir tendenziell selbst für mich niemals kaufen. Der ist mir eine Nummer zu groß. Empfindest du das selbst auch so, oder ist das deine bevorzugte Größe an PC, an Mac?
Na, ich finde das sehr klein. Ich habe ja hier einen riesen Bildschirm, wo das Ding dann dran
okay,
ist.
Okay, weil also auch für, du kannst ja auch ein kleineres MacBook an deinen großen PC anschließen.
Nee. Ja, aber das ist ja scheiße. Wenn ich unterwegs bin, brauche ich ja auch vernünftig. Also da muss ich sagen, da muss ich schon manchmal, ich habe hier immer 1000 Sachen offen, da muss ich sonst schon immer haushalten mit der Bildschirmgröße. Okay. Mhm.
So, weil ja, jetzt um den mitzuschleppen oder so, da muss man natürlich auch schon Bock drauf haben. Und auch das, die Manpower, ne? Da muss man, braucht man einen starken Rücken.
Ja, aber was willst du machen? Es gibt auch witzig, es gibt so Add-ons, so Displays, die man noch an den Laptop dran machen kann, wo man so Ausklapp-Displays noch hat, rechts und links.
Ja, das
ist eigentlich
toll.
Auch ganz geil.
Mehr. Größer, mehr Technik brauche ich im Leben.
Ja. Ja, ich freue mich richtig. Momentan merkst du ich merke immer, wenn man urlaubsreif ist, wenn man so gar keine Energie mehr hat dabei, ne? Mhm. Ich muss aber sagen, irgendwie habe ich so drüber nachgedacht, so vor 2-3 Jahren ist mir das, habe ich das irgendwie nicht gebraucht oder ich wusste es nicht. Und jetzt ist es so, ich war ja eigentlich schon im Urlaub im Mai und aber man muss auch sagen, so dieses Jahr Sommer, das war schwierig, fand ich.
Wenn man anfängt durchzuhalten, ne, dann ist es schon ein bisschen zu spät.
Ja,
verstehe ich aber. Also bei mir ist jetzt die Woche, also bis jetzt hat sich die Entspannung nicht richtig eingehört. Wie ich schon gesagt habe vorhin, ich schlafe hier sehr, sehr schlecht. Ich schlafe woanders ja immer schon sehr schlecht. Und wir haben dann hier verschiedene Topper auf dem Bett gehabt. Und der erste Topper war Laura ein bisschen zu hart. Dann haben wir einen anderen Topper bekommen. Der war so weich, dass ich mich nachts kaum umdrehen konnte, weil es sich angefühlt hat, als wäre ich in Treibsand. Sie hat das geliebt, sie schläft dann wie auf Wolken. So, und ich hasse es. Ich krieg kein Auge zu, ne? Dann habe ich mich links gedreht, rechts gedreht, vorne, hinten. Ich habe mich umgedreht und irgendwann bin ich dann, also in der zweiten Nacht, habe ich dann meine Decke auf den Boden geschmissen, habe mich auf den Boden gelegt. Und jetzt haben wir den ersten Topper wieder drauf. Was bedeutet, ihre Schlafqualität geht dann wieder ein bisschen zurück. Und es ist so, oh krass, das schlaucht einen dann, ne?
Könnt ihr nicht einfach Hälfte-Hälfte
die
machen?
Die Topper zerschneiden, meinst du?
Nee, die hängen dann einfach an der Seite vom Bett raus.
Ja, ich weiß, was du meinst. Nee, das geht hier leider nicht. Das Bett steht an der Wand.
Mann.
Alles scheiße im Leben. Alles scheiße. Brenn die Hütte ab.
Du könntest ja das Harte machen und Laura macht noch das Weiche auf ihre Seite nochmal zusätzlich drauf.
Sowas in der Art hatte ich auch schon vorgeschlagen. Ist leider nicht so richtig umsetzbar. Aber ist auch scheißegal. Wir kommen da schon durch. Aber deswegen ist so ein richtiger also aktuell ist nicht so viel mit Entspannen. Bei ihr ist auch so, ne, dass sie meint, sie träumt aktuell jeden Tag von Arbeit. Sie hat jetzt schon gesehen, sie hat schon 200 Mails irgendwie im Postfach.
Ja, das darfst du nicht machen dazwischendurch.
Sie weiß einfach, wenn sie jetzt zurück zur Arbeit geht, wie viel da auf sie wartet. Und das geht einigen aktuell so, ne, dass die Arbeit sehr fordernd ist, sehr vereinnehmend ist, kräftezehrend, so auch bei uns im Umfeld. Ich habe dann aber gesagt, so, wir haben da alle noch Glück, weil wir unsere Jobs alle ganz gerne machen. Viel beschissener wäre es, wenn wir unsere Jobs hassen würden. So, weil dann...
Ja, aber... Da
dann
wäre
richtig,
ich finde,
richtig scheiße wäre es dann.
Da kannst du aber trotzdem immer noch ein bisschen mehr abschalten, weil das ist halt so ein Job, wo du halt einfach 8 Stunden hingehst und danach nichts mehr mit zu tun hast. Da musst du dich ja, das Anstrengende ist ja nicht die Arbeit per se, sondern das Anstrengende ist gerade ja noch zusätzlich so, dass man sich ja auch bei uns im Sektor so ein bisschen Existenzsorgen macht. Weißt du, alle hartes Sommerloch. So, jetzt ist irgendwie am Wochenende ein magischer Schalter umgekippt, bei mir auch. Und dann gab es auf einmal wieder 5, 6 Anfragen, die neu reingekommen sind. Mhm. Ich denke jetzt aber auch gerade vorm Urlaub, ich habe noch nicht mal mehr Bock da drauf, weißt du, es ist so richtig, ich merke, es ist gerade Zeit für Urlaub, wenn ich schon keinen Bock mehr habe, noch zu arbeiten nebenbei. So, also wenn ich einfach meine Ruhe haben will, so, weißt du, und jetzt gerade aktuell steht mir der Sinn einfach nach gar nichts machen.
Ja.
So.
Ja, ich verstehe, was du meinst.
Und ich kann das jetzt die Woche ein bisschen ausfaden lassen, ne? Ich habe nicht viele Tattoo-Termine gehabt die Woche. Ich habe aber einiges noch an Office-Sachen, die ich noch fertig machen muss. Ich muss noch ein paar Videos produzieren und so. Und das ist ja auch so eine Sache, das fühlt sich bei mir, also für mich, ich rechtfertige das vor mir selber nie als Arbeit, obwohl es Arbeit ist.
Ja.
So. Und das zähle, ich zähle dann nur das Tätowieren halt als Arbeit. Und dann, wenn man das danach geht, hat man die Woche dann nicht viel gemacht. Wenn man dann nach normaler Arbeit geht, die jeder andere halt auch macht, so, dann ja, sieht die halt nur anders aus. Und ich muss, wie gesagt, ne, ich muss hier nochmal bekräftigen, ich finde, Tätowieren ist die absolut geilste Arbeit überhaupt. So, ja. Die andere Arbeit, die mache ich auch und die mache ich auch in Teilen gerne, ne?
Ja.
Auch mir Sachen für Videos und so zu überlegen. Ist richtig cool, aber ich muss schon sagen, dass ich Videodrehs an sich auch dann immer ein bisschen anstrengend finde.
Das ist dann so, schon also, mehr Arbeit.
Das ist mehr Arbeit, genau. Also es ist, klar ist das irgendwie, also es ist coole Arbeit und mir macht das auch Freude, aber es ist halt manchmal, nicht immer natürlich, aber das ist schon sowas, das geht einem jetzt nicht so von der Hand wie es Tätowieren, sage ich mal. Ne? Und ich bin ja, meine Aufgabenbereiche sind da ja noch limitiert.
Ja, ich bin jetzt gerade dabei, ja nebenbei noch diese ja noch andere Sachen ein bisschen auszubauen. Jetzt habe ich gerade meine Showringe, die ich bis jetzt gemacht habe, oder Showarbeiten, die ich bis jetzt gemacht habe, habe ich meinem Webdesigner geschickt. Der macht auch Fotos und der denkt immer schön mit dem zusammenzuarbeiten macht Spaß. Der kostet Geld, ja. Das macht immer keinen Spaß, aber aber so ist es eben. Und dem habe ich meine Ringe geschickt und der hat jetzt schon die ersten Fotos gemacht, weil ich auf bei mir auf der Homepage das Edelsteinfassen als Dienstleistung noch mit anbieten möchte. Weil ja. Möchte das mehr machen. So, ne? Und wenn es dann dazu führt, dass ich eventuell den ein oder anderen Grills-Auftrag ablehnen muss, weil ich mehr fasse, wäre das für mich auch in Ordnung. Wenn ich dann nur noch die Grills mache, die ich richtig geil finde und dafür dann halt viel fasse, was ich richtig geil finde, so, dann habe ich ja eigentlich gewonnen. Und da bin ich jetzt auch dran, das irgendwie auszubauen und daran zu tüfteln und es macht auch Spaß, ist aber auch Arbeit. Ne? Also ja. Dieses alles sich so zu überlegen und hinzutüfteln und was von vorne anfangen. Man fängt immer wieder von vorne an.
Ja, ja.
Ne?
Ja.
So, und das ist immer, da muss man den Arsch hochkriegen. Da muss man erstmal Energie für finden, um das zu machen. So, das ist das. Und das fällt aktuell ein bisschen schwer, den Enthusiasmus zu entwickeln, um von vorne anzufangen. Weil man hat ja was, darauf könnte man sich jetzt quasi ausruhen. So funktioniert es aber nicht. Weißt du, was ich meine? So klappt's nicht, sondern man muss sich irgendwie neu erfunden, man muss von vorne anfangen, man muss irgendwie was Neues an Start bringen und deswegen ist so, okay, gut, na dann geht's jetzt wieder von vorne los. Aber ich bin sehr gespannt und glaube, dass es möglich ist, da einen guten Fuß zu bekommen, weil ich mal so ein bisschen links und rechts geguckt habe und Edelsteinfasser als Dienstleistung. Die Leute sind im Internet sehr rar und teilweise ziemlich schlecht vertreten.
Ja, das ist halt so eine alte Generation noch, sage ich mal, die noch nicht so ein bisschen also da ist noch viel Potenzial, das Ganze zu modernisieren, ne? Das verstehe ich schon.
Ja.
Wenn man das halt so macht, das macht dann schon Bock, wenn man da eine Perspektive hat. Das ist ja auch so. Ich suche ja auch da manchmal noch so ein bisschen meinen Platz. Ich hatte letztes Mal auch wieder so eine kleine Identitätskrise, wo ich mir halt dachte, so, boah, ich muss.
Wer bin ich und warum?
Ich muss, der Kram, den ich mache, so, der ist ganz okay, aber das muss irgendwie, ich muss mich da mal neu erfinden irgendwie, da war jetzt so der Drang. Und dafür will ich jetzt auch den Urlaub nutzen und das halt eben auch mit Sachen, wo man sagt, ich lenke mich nicht mit Arbeit ab, sondern ich fokussiere mich da dann wirklich aufs Runterkommen und dann kommt auch die Kreativität zurück. Und dann, das merke ich zum Beispiel auch immer, mir fällt das normalerweise nie schwer, mir Sachen auszudenken für Downtown For Real. Jetzt beim letzten Videodreh war ich halt einfach platt, ist mir nichts eingefallen. So, ne? Jetzt, wo man ein bisschen keinen Stress mehr hat, so wieder 2, 3 Ideen aufgeschrieben, die man so machen kann. Aber das ist halt, ja, wie gesagt, ne, Urlaubsreif 8000. Ja.
Ich finde, das ist so, cool. Besonders wenn man kreativ arbeitet und halt auch mit ich versuche das mal so auszudrücken. Viele bezeichnen sich ja als Künstler. Es ist halt alles Auftragskunst, was also bei den meisten, sage ich mal, ne, ob das jetzt bei dir ist oder auch bei mir, das ist Auftragskunst. Und das ist nicht das, was jemand, der wirklich kreativ und künstlerisch arbeiten will, das, was du wirklich bist und auslebst und aus dir kommt. Wenn man jetzt Kunst von sich selbst entstehen lässt, ne, ist das immer eine persönliche Darstellung seiner selbst, finde ich. Das ist nur meine persönliche Meinung, ne, sondern was Künstlerisches zu erschaffen, hat nichts damit zu tun, was äußere Einflüsse oder Ideen von anderen oder Wünsche betrifft, sondern es geht nur darum, dich selbst zu verwirklichen und darzustellen und dich auszudrücken.
Ja.
Und das passiert bei uns ja oft nicht. Und dann kommst du in so einen Alltagstrott, der dazu führt, dass du so viel machst, dass du selber vergisst, was will ich eigentlich machen? Was will ich eigentlich darstellen? Wie will ich mich eigentlich ausdrücken? Wie fühle ich mich eigentlich aktuell? Wie würde denn jetzt ein Bild oder eine Arbeit denn aktuell eigentlich aussehen, wenn ich sie einfach so machen würde, wie ich sie fühle? Das ist weg. Mhm. Das ist irgendwie in den Hintergrund gerückt, ne? Man ist da noch abgelenkt, weil man hat dann so viel geguckt, links und rechts. Man sieht dann die Arbeiten von anderen und wird dann angesteckt und fängt dann an, irgendwie die Einflüsse von anderen Arbeiten zu nehmen oder zu kopieren oder, also, ich meine jetzt nicht, dass man sich hinsetzt und die Blaupause macht, aber man kopiert dann einfach das, was man viel gesehen hat und lässt das doll mit einfließen und hat aber dann zurückgestellt, was eigentlich aus einem heraussprudeln will, ne?
Ja, deswegen denke ich mir halt auch manchmal, also manche, wir hatten jetzt auch wieder das Thema Vorbereitung im Podcast und klar, es gibt Bilder, die sind halt einfach, die musst du vorbereiten, ne? Wie Julian zum Beispiel mit seinen, weiß ich nicht, 40 Stunden plus, die er halt pro Bild dann da irgendwie in den Entwurf reinsteckt. So, ich muss für mich aber gestehen, dass meine besten Arbeiten alle spontan Arbeiten waren und dass das halt auch eben so Sachen, die nicht so super verkopft sind, weißt du, wie ich meine? Das muss man dann, glaube ich, in dem Sinne, wenn man es dann, wenn man einem die Muse küsst, muss man es fließen lassen,
ja.
So dass es halt, dass man es halt dann, ja, es will dann realisiert werden. Diese Idee. Und dann sollte man sie lassen. Und man sollte, das ist dann aber auch ja eben das Ding, wenn man das so halt auf beruflicher Basis macht wie wir, man muss es dann auch irgendwie teilweise erzwingen oder dann zumindest wissen, wie bringe ich mich denn in eine kreative Stimmung, wo ich halt in der Lage dazu bin, sowas halt dann mir auszudenken. Ne? Und das ist zum Teil.
Ich meine, das unterscheidet den Profi auch vom Amateur, ne? Das muss man auch mal sagen. Weil bei mir ist es jetzt zum Beispiel so gewesen, auch was Tätowierungen angeht, spontane Tätowierungen hätten bei mir nicht funktioniert, weil ich mir so schnell nichts aus dem Arsch ziehen kann. So, ich kann nicht einfach jemanden neben mir sitzen haben und der sagt, okay, jetzt entwirfst du mir was. Dafür ist mein auch mein zeichnerisches Know-how nicht gut genug, um das ad hoc zu machen, sondern es war, ich musste das vorbereiten, ich musste das malen, ich musste das zeichnen, ich musste sehen, wie das entsteht, ich musste mir Gedanken darüber machen, mir eventuell Referenzen angucken, das nochmal verändern, mit jemandem drüber sprechen. Ansonsten ist dabei nichts Gutes bei rumgekommen. Weißt du, was ich meine? Und das unterscheidet halt bei dir zum Beispiel oder bei mir jetzt auch in meinem Handwerk wahrscheinlich den Profi vom Amateur, dass man sagt, okay, komm vorbei, ich habe das Skillset, wir können eine Idee sehr schnell umsetzen, weil ich das handwerkliche Know-how und auch die kreative Denkweise habe, um in meinem Metier, auf was ich mich spezialisiert habe, das sehr schnell umzusetzen, so wie du dir das vorstellst, ne? Also eine Auftragsarbeit abzuliefern, das ist dann kein Problem.
Ja.
Wer jetzt aber leere Leinwand und jemand kommt und sagt, was auch immer du willst, Sebastian. Keine Grenzen. Was auch immer du willst. Ich bin mit allem fein. Und dann guckst du dir diese Leinwand an und denkst dir erstmal, oh fuck, Alter. Weil Grenzen und Regeln, die dir die Kunden vorgeben, das ist auch schon gut. Weil das ist einfach, ne?
Ja.
Man hat das einfach in der Rückhand. Man hat da seine Schubladen. Man weiß, wo man reingreifen muss und dann ist bababab, ist das zusammengepuzzelt, ist es überhaupt kein Problem. Aber jetzt selbst dahin zu gehen und sich da reinzudenken und das umzusetzen, das ist doch relativ schwer. Ich habe übrigens einen guten, was Gutes herausgefunden, was für mich gut funktioniert. bei Kunden, wenn Kunden mir sagen, mach was auch immer du möchtest. Und zwar, mach was immer du möchtest, hat birgt sehr viele Tücken und Fallen, ne? Weil, das habe ich gelernt, das, was ich geil finde, bedeutet in keinster Weise, dass das der Kunde auch gut findet. Null. Ich weiß aber, dass der Kunde mit meiner Arbeit im Großen und Ganzen zufrieden ist. Deswegen stelle ich immer eine Frage, die für mich am wichtigsten ist. Was willst du auf keinen Fall? Mhm, okay. Weil wenn ich weiß, was der Kunde auf keinen Fall möchte, habe ich schon mal sehr, sehr viel ausgeschlossen und habe da gutes, doch eher eine Range von Sachen, die ich machen kann, die ihm gefallen. Zum Beispiel, letztens habe ich dann gefragt, was willst du auf keinen Fall? Und das war so Gravuren. Gravuren finde ich schrecklich, so will ich auf keinen Fall. Und ist so, okay, ja. Alter, damit kann ich doch arbeiten. So, weißt du, was ich meine?
Ja, genau, man muss halt, deswegen lasse ich mir immer Referenzbilder schicken, weil man muss halt natürlich vorher so ein bisschen abschätzen, wie funktioniert, also in welchen Sachen bewegen wir uns, ne? Ja. Welcher Range, was geht, was geht nicht. Ich muss mich manchmal so mit so Geschnörkel und so zurückhalten, das feiert nicht jeder. Es gibt aber auch Leute, die fordern das explizit.
Ja.
Und wie du schon sagst, ne, da muss man halt vorher, ich habe dann immer durch ein Referenzbild dann ein Bild im Kopf, wie ich es umsetze, und ich habe viele Stammkunden, die sagen, ja, mach einfach, wie du willst, und dann glaube ich, wenn ich gerade, das sind selten die Leute, die jetzt frisch bei mir sind, sondern welche, die halt schon ein paar Tattoos von mir haben, und da mache ich dann aber auch wirklich so, und das funktioniert gut.
Ja. Ja, wenn man dann auch schon ein bisschen eingegroovt ist, ich meine, das ist ja auch wirklich das Schöne beim Tätowieren, dass man da die Möglichkeit hat, den Kunden des Öfteren mal wiederzusehen und dann halt auch herauszufinden, was derjenige mag. Ich habe auch festgestellt, ja, ich weiß nicht, ob du da eine andere Meinung zu hast, dass je mehr Tätowierungen man hat, desto egaler ist es eigentlich.
Ja, klar, natürlich.
So, ne? Dann ist es einfach so, ja, okay, dann nimmt man halt auch mal ein bisschen was Witziges, was Abstraktes oder sonst irgendwie.
Ja, da kommt es dann einfach nicht mehr drauf an.
Genau, weil es dann nicht mehr so Tattoo sehr ins Gesicht fällt. Ja.
Genau, richtig. Das
beim ersten Tattoo ist es, ja, kann man nochmal 10% größer, kann man nochmal 10% kleiner, kann man hier nochmal, kann man da nochmal, und dann ist halt, man ist alles sehr neu, und jetzt ist so mittlerweile, dass man halt auch einfach sagt, Alter, ich bezahle dir auch ein bisschen für deine Zeit. Nicht nur unbedingt für das Tattoo, sondern wir verbringen eine geile Zeit. Ich nehme ein geiles Tattoo mit nach Hause.
Das muss halt eine Experience sein, ne? Das ist halt immer das, was ich den Leuten auch dann sage, ja, bei voll. Uns. So, die erwarten halt eben nicht nur das Tattoo, sondern das Drumherum ist halt auch wichtig. Und das ist teilweise sogar wichtiger als alles andere, ne?
Ja.
Je nachdem. Also es gibt zumindest, ich kenne auch einen Haufen durchschnittliche und schlechte Tätowierer, so, die aber dann trotzdem einen vollen Terminkalender haben, einfach weil die super nett und cool sind und weil die Leute halt gerne mit denen abhängen, und das halt für die, das muss nicht das Weltbeste sein, so, weißt du, aber der hat mir das gemacht, den finde ich nett, und das finde ich auch cool.
Ja, voll. Hat er absolut seine Daseinsberechtigung. Das ist ja heutzutage, also ich würde mir, wenn man viel Geld ausgibt, sage ich mal, für was Individuelles, möchte man auch, dass derjenige, der das einem anfertigt, irgendwie das Bild verkörpert, was man selbst mit dem Produkt verknüpft, finde ich. Das ist so, wenn ich mir jetzt Schuhe anlassen möchte, erwarte ich eigentlich, dass da einer sitzt und die Schuhe sind bis an die Decke gestapelt und der hat irgendwie eine Lederschürze an und schielt so über seine Brille rüber, und
er guckt dich so an wie so ein strenger Vater.
Und ist jetzt nicht das witzigste Handwerk. So bei Schuhmachern habe ich das Gefühl, ne, das ist nur ein Klischee. Aber ich würde mich sofort aufgehoben fühlen, und wenn dann jemand kommt und der soll erstmal über meine Nikes lästern, wie scheiße der die findet. Weißt du, was ich meine? So, das das würde ich dann, das würde ich mitkaufen wollen. Weißt du, was ich meine? Und ich glaube, dass es bei uns genauso ist, ne? Sondern
ja,
du kaufst so ein bisschen das mit, was du dir von dem Produkt erhoffst, dass du dir denkst, so, ja, so stelle ich mir das vor. Ich stelle mir das Tattoo-Studio und den Tätowierer, den stelle ich mir genau so vor. Und das ist die Experience, die ich mir gönnen wollte. Das ist das Ergebnis. Ich weiß, ich weiß, worauf ich mich einlasse. Ich meine, heutzutage ist ja auf dank Instagram oder Social Media generell, hat ja jeder die Möglichkeit, seine Arbeiten darzustellen. Ich finde das ja immer krass. Die Leute, auch Leute, die wirklich sehr, sehr schlechte Arbeiten machen, die zeigen ja, was sie machen. die zeigen, was sie machen, die verstecken sich nicht, sondern die legen ihre Karten offen hin. Du gehst dahin und weißt eigentlich, was du kriegst. Du weißt, du gehst danach raus und hast höchstwahrscheinlich eine Entzündung und ein hakeliges Krickel-Krakel-Tattoo. Aber es wurde dir nichts vorgelogen, sondern anhand der Bilder, die du vorher gesehen hast, wusstest du, was du kriegst. Und du wolltest das ja anscheinend. Ne? Das ist anscheinend das, was du dir darunter vorstellst, wenn es für dich um Tattoos geht. Weißt du, was ich meine? So, und das ist... Ja, weiß jetzt gar nicht mehr genau, wie wir da hingekommen sind. Wir sind jetzt, haben jetzt groß rumgeschwafelt.
Ja, das stimmt. Aber irgendwas wird es wohl, sein.
Da sind wir wieder. Wir brauchen Urlaub. Was hast du denn vor?
Ja,
was wird denn gemacht?
Aber
auf was freust du dich denn jetzt schon?
Also ich glaube, ich nehme mein Skateboard mit. Da ist ja, wir sind ja da in der Nähe von einem sehr modernen, sehr geilen Skatepark. Vielleicht gehe ich da mal kurz eine Runde rollen. Mhm. Und ansonsten, ich freue mich darauf, ein bisschen mit dem Bike rumzufahren. Ich freue mich darauf, auszuschlafen.
Nimmst du Fahrräder mit? Oder?
Die gibt's da.
Ah, okay.
Mhm, das ist cool. Halt richtig cool, weil unser B&B, wo wir sind, sozusagen hat halt oder hatte zumindest immer zwei Fahrräder. Das ist jetzt natürlich kein geiler Scheiß, aber...
War zum Radio.
Ja, und wir sind... Genau, wir sind auch relativ nah dann an einer Öffi-Station, um halt in die Stadt wieder reinzufahren. Mhm. Und das ist auch alles super entspannt. Also da freue ich mich so ein bisschen drauf.
Gutes Essen, keine Termine, schön spazieren gehen, schlendern, schöne Gespräche mit deiner Frau.
Ja, auch so in den Tag reinleben. Ich bin jetzt gar nicht so auf der Suche nach irgendwie Action oder was. Ja. Weißt, ich habe jetzt hier keine volle Liste, was ich mir alles reinziehen muss. Ja. Ich war da schon tausendmal, ich habe da alles schon gesehen.
Ja.
Aber es wäre halt trotzdem cool, wenn ich, wenn man halt irgendwie entspannt ist. Und das letzte Mal, als wir in Holland im Urlaub waren, waren wir auch nur 4 oder 5 Tage dann in diesem Ding und in Amsterdam in general. Und da muss ich sagen, da habe ich mich aber auch sehr erholt gefühlt nach.
Ja,
so.
Ja, das ist nicht unbedingt immer so, dass man 5 Wochen irgendwo sein muss. Ne?
Nee, also ich meine, klar, das wäre natürlich geil, so machen wir uns nicht vor. Aber ich glaube, in dem Fall jetzt ist das in Ordnung, wenn man halt also eine Woche mal so zum Zwischenverschnaufen.
Ja.
Es wird ja jetzt dann auch, September wird wieder stressig, Oktober ist die Invitational, es wird wieder stressig, November bin ich noch auf Guestspot, Dezember dann auch mit Birkenhauer.
Ja.
Also das Jahr wird, das hat noch einiges vor.
Ja.
Der hat sich kaputt gelacht und meinte, was? Weil ich ihm gesagt habe, hier, wir wollten halt Guestspotten gehen bei Luke in London. Das machen wir jetzt im Dezember, weil ich meinte, ja, hier im September habe ich noch ein Wochenende frei und sonst kann ich dir nächstes Jahr im April anbieten. So, und dann meinte er so, was? Wie kann man denn schon so verplant sein? Ich sage, ja, Digga, was soll ich dir sagen?
Hä? Ja, und er ist derjenige, wenn ich ihn frage, ey, wie sieht's aus? Ja, da habe ich schon was vor. Ja, da habe ich schon was vor. Wisst ihr? Der hat seine Wochenenden und sowas halt auch schon verplant mit seiner Mopedfahrerei und
ja,
so.
Ja.
Der ist ein Typ, ey.
Gut, ne? Ja, wir sind halt auch, wir haben halt alle Mann irgendwie zu tun und das ist jetzt halt normal in unserem Alter. Ne? Da redet man halt, wenn man sich verabredet, in Kalenderwochen. Ist aber auch in Ordnung, finde ich.
Stimmt. Ja, man muss doch ein bisschen länger suchen, bis man da was findet. Finde ich aber auch ganz okay. Ich habe dieses Jahr noch 2 Fasserwochen, auf die ich mich sehr freue. Bin sehr gespannt, was ich da wieder lerne. Dann muss ich den Factory Day vorbereiten. Die Berlin Convention fällt für mich aus. Ich bin gespannt, was das restliche Jahr bringt. Dann bin ich ja noch eine Woche im Urlaub.
Ach so! Genau, wenn ihr das hier hört, ne? Ich bin am 6. September bin ich ja in Berlin und da machen Marci und ich wollen ja eine Kollabo machen, den Freitag. Wir hatten Bock auf so ein Black Metal versus Kalligrafie Tribal Ding, irgendwas Geiles. Wenn ihr Bock darauf habt, auf eine Kollabo, dann meldet euch doch gerne bei mir bei Instagram, @ZepFury1.
Wer hat das Bild gemacht? Marci, oder?
Ja, klar.
SummerSlam.
Wie geil, geil,
Alter.
Ja,
Randy Savage gegen
geil.
Hulk Hogan war das,
ja,
oder?
Ja, ja,
Alter,
ja.
Ey. Oh, wie legendär.
Nee, das war nicht Hulk Hogan, ich glaube, es war Ultimate Warrior, oder? Von der Frisur kommt's nicht hin. Ja klar, Hulk Hogan hat immer so blonde Haare gehabt und so eine Biker-Frisur.
Ich hab's jetzt nicht mehr auf dem Schirm.
Und das war so eine hochgeföhnte, das war Ultimate Warrior, glaube ich. Aber Randy Savage auf jeden Fall.
Wie geil. Ey, so ein Wrestling-Tattoo irgendwie von Macho Man oder sowas muss ich mir unbedingt noch abholen von jemandem.
Ja, wie bei South Park. Das war schon witzig.
Das ist schon sehr geil.
Guckst du eigentlich Sport? Guckst du Olympia?
Ja, wir gucken Olympia. Thema? Diese Woche leider ein bisschen zu wenig für meinen Geschmack. Aber Laura ist ein großer Olympia-Fan. Und ich muss sagen, dass mir das auch sehr, sehr gut gefällt. Ich finde, was mir bei Olympia richtig gut gefällt, ist, dass Frauen im Sport bei Olympia eine fette Plattform haben. Das finde ich geil. Ne? Ja. Man kann wirklich unfassbar leistungsfähige Frauen sehen, die
vor allem im Boxen.
Okay. Das ist ein strammes Thema. Diese Transgender-Thematik im Boxen. Also erstmal.
Live your dream by crushing theirs.
Also erstmal muss man dazu sagen, dass die algerische Boxerin einfach eine Frau ist. Das ist keine Transfrau.
Ja?
Ja. Echt? Ja, das ist keine Transfrau.
Ja, gut.
Transfrauen oder Transpersonen sind bei Olympia gar nicht zugelassen.
Okay. Wusste ich nicht. Ich interessiere mich nicht dafür. Ich habe das
ja,
halt
es
nur
wird
gelesen,
halt rausgespuckt.
Halt mehrere
es
auch
wird rausgeschissen in die Welt. Irgendwelche
ja,
Hardcore-Influencer, also weißt du, die auch wirklich eine Reichweite haben und irgendwelche Elon Musks dieser Welt und sowas, also wirklich geistig verwirrte Spackos. Schreien
nee,
da was
in gelesen,
die Welt. Ich habe das auch gelesen und dachte mir, ich habe mir darüber auch Gedanken gemacht, ne?
Nee, ich hab's nicht. Aber ich hab's nicht bei Instagram gelesen. Ich hab's bei Google News gelesen, beziehungsweise das ist ja auch nur ein Zusammentragen von verschiedenen Quellen. Und diese Info, ich weiß nicht mehr die Quelle, ich meine aber auch, dass ich das deswegen voraus oder angenommen habe, dass das gesetzt ist, dass es eine Transgender-Frau ist, was völlig okay ist, wo man halt aber auch sagen muss, man muss sich halt, ne, gerade bei solchen Kontaktsportarten.
Würde ich im Boxen also nicht okay finden. Finde ich in Vollkontaktsportarten würde ich das nicht okay finden. Weil.
Das ist auch beim Schwimmen nicht okay. Guck dir die Lia Thomas an. Da muss man einfach sagen, so, als es noch ein Kerl gewesen ist, sage ich mal, ne, war es ja jetzt nicht gerade so Weltelite und du musst halt einfach so, das Paradoxe da dran ist einfach, finde ich, die haben halt, da muss man halt einfach sagen, körperlich, wenn der Mann halt in dem Sinne Pubertät und so gemacht hat und auch wenn er danach eine Hormonbehandlung macht, hast körperliche Vorteile. Nicht immer, nicht alle, aber in der Regel.
Ja.
Und das ist halt so eine Geschichte, wo es halt auch gerade bei Kampfsport drum ging. Übrigens witzig, ich habe bei Joe Rogan habe ich jemanden gehört, Enhanced heißen die. Und die haben ein Gegenmodell, das ist auch irgendwelche crazy, ein Deutscher ist dabei, irgendwelche crazy Investoren aus dem Silicon Valley. Und die haben den Gegenentwurf. Was
war das? Wurdest du angegriffen?
Ich weiß es nicht.
Wurdest du gestochen?
Kann sein, aber ich weiß nicht. Oh, ja.
Scheiße. Eine Wespe oder was?
Okay, ja.
Du wurdest gerade von einer Wespe gestochen.
Aber bei mir unter. Ich habe unter den Schreibtisch geguckt. Siehst du, das war Karma.
Jetzt. Alter, Scheiße,
nee.
Da
hinten krabbelt so rum. Ja, ich dachte, irgendwas ist das. Ja, gut, eine Wespe ist mir scheißegal. Ich dachte, eine Spinne oder so. Ne?
Da verstehst du keinen Spaß.
Ich glaube halt bei solchen, die waren bei Joe Rogan und die haben einen Gegenentwurf zu Olympia. Und zwar haben die sich halt gedacht so, okay, wir machen das auch, nur dass wir uns nicht der Illusion hingeben, dass da nicht gedopt wird. Also erlauben wir das von vornherein. Das heißt, es ist sozusagen free for all. Und du kannst dir reinjagen, was auch immer du willst. Und dann wird halt geguckt, wer schafft halt mit dem besten Doping die Rekorde. Es ist ja eigentlich nur ehrlich, ne?
Ja, also es war mir schon früh klar, also in frühen Jahren klar, dass gewisse körperliche Leistungen ohne ein Zuführen von gewissen Präparaten nicht möglich sind. Weil Menschen können nicht so schnell, so stark, so leistungsfähig und sich so schnell regenerieren, wie es dargestellt wird, ne? Und es wird, an sich finde ich es aber ein bisschen traurig. Also es sollte zumindest irgendwie die Möglichkeit, Es ist einfach schwer. Es ist einfach schwer, weil es gibt keine Gleichheit, weil es keine Gleichheit gibt. Weißt du, was ich meine? Es ist jetzt, wenn wir beide jetzt, fangen jetzt an für einen CrossFit-Wettbewerb zu trainieren, ne? Beide dieselben körperlichen Voraussetzungen, sagen wir mal, wir gehen von meiner körperlichen Voraussetzung aus, bisschen adipös, so, ja, ein bisschen adipös und so
eher
und, nicht,
der
und nicht jetzt so all day, everyday Sport, was bei dir ja doch schon ist. Und ich weiß nicht, wie du auf Anabolika reagierst oder nicht, keine Ahnung, aber nehmen wir mal an, bei dir zündet das einfach sehr viel mehr, weil deine körperlichen Voraussetzungen dafür sehr viel mehr affin sind, ne? Dann gibt's da keine Gleichheit. Mhm. So, dann kann ich stoffen, was ich will. Ich komme einfach nicht an dich ran. Und dann, wie sollen wir dann gegeneinander antreten? Auf welcher Grundlage sollen wir uns da messen? Das ist aber schwer, weil...
Ja, das hatten wir, das habe ich gestern mit Kilian gehabt im Podcast, weil er halt auch gesagt hat, also ich hatte ihn halt interviewt und er meinte halt auch so, ja, es gibt nun mal Sachen, da gibt es halt, in manche Sachen wird man reingeboren. Bist du klein, kannst du nicht in der NBA Basketball spielen. Das ist halt einfach so. Da kannst du nichts dran ändern.
Ist halt körperliche Voraussetzung. Trennen die Spreu vom Weizen. Dann ist es doch wieder fair. Ne, weil wenn man sich jetzt einen Phelps anguckt oder Usain Bolt, wo einfach alles stimmt, wo die das ausmessen und sagen, hey, der Typ hat die perfekten Proportionen, um diese Art von Sport auszurichten. Genauso wie diese Simone Biles. Die, weißt du, die ist nicht mal 1,50 groß. Die ist so klein. Die hat die perfekten Voraussetzungen für diesen Sport. Die perfekten körperlichen Voraussetzungen, um das so zu machen. Ne? Da kommst du nicht gegen an. Da kannst du stoffen und machen, was du willst. Selbst wenn man sagt, hör zu, wir dürfen alle dieselben Präparate nehmen, fick die dich trotzdem. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Und es ist schwierig. So, ich finde, bei Olympia finde ich das ganz gut, dass man jetzt sagt, okay, gut, wir versuchen hier mal alle ohne Präparate durchzukommen, sondern versuchen das dann natürlich wie möglich zu machen. Finde aber auch spannend zu sehen, was mit Präparaten möglich wäre. Obwohl dann auch dokumentiert werden sollte, wie die Lebenserwartung ist. Weißt du, weil nicht alles davon ist gut, was die sich reinpfeifen. Und wenn die dann mit 35 sterben,
nicht gut, es
sollte klar dokumentiert werden, was die Konsequenzen sind. Okay, du willst in 5 Sekunden die 100 Meter laufen, dafür musst du die und die Stoffe zu dir nehmen, dann knallst du dich voll mit Plutonium, dann zündest du wie eine Rakete. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Lässt eine Schneise der Verwüstung hinter dir,
stirbst
aber danach sofort. Ja, wenn du das willst, kannst du das machen. Wenn nicht, mach halt was anderes.
Ja, also dass das nicht gesund ist, das wissen wir alle so, ne? So eine Art von Lifestyle. Allerdings, das hat der Marcel von Gannikus damals schön gesagt, wo es darum ging, was unterscheidet denn so einen Weltklasse-Profi-Bodybuilder von einem Amateur-Bodybuilder? Und das ist einfach das sind so Whatever-It-Takes-Typen. Die wissen das, dass die nicht alt werden, ist denen aber auch scheißegal, weil darum geht's nicht. Es geht darum, Mr. Olympia zu gewinnen. Weißt du, das ist halt eben die Geschichte und dieses Ziel wird um jeden Preis verfolgt. Und solange man nicht davon so, das ist halt so.
Würde ich gerne wissen, wie die Denkweise ist, wenn es soweit ist. Wenn die mit 40, an der Dialyse hängen und hardcore abkacken, weil der Körper Schluss macht und denen einfach gezeigt wird. Ja, toll.
Guck dir Schwarzenegger an, guck dir, wie heißt er, Markus Rühl an. Ne, das sind ja alles solche Leute, die gehen da ja auch offen mit um. Das sind halt so Typen, das ist halt so.
Ja,
ne?
Absolut.
Das ist, natürlich ist das, wenn du einem Raucher jetzt damit konfrontierst, weil du halt eben, oder das ist wie mit in die Sonne gehen oder mit Rauchen, was auch immer. Das sind so Sachen, die töten dich auf lange Sicht. So, und da du da mit jetzt nicht direkt bei Sonne schon mal wahrscheinlich eher als beim Rauchen direkte schlechte Konsequenzen hast im Sinne von Brandverletzung, ja. Beim Rauchen hustest du vielleicht mal oder hast mal einen gelben Finger oder so, ne? Aber die Langzeitfolgen, die kann man ja gar nicht abschätzen. Und das ist, glaube ich, dass man das nicht einschätzen kann, verhindert für viele Leute, dass die halt eben sich darüber so Gedanken machen, weil das würde niemand wollen. Und wenn du halt so fast forward einmal siehst, wie bei dieser Weihnachtsgeschichte.
Wir denken nicht langfristig, wir denken für den Moment. Ne? Also ja. Das sieht man ja daran, wie sich die Welt entwickelt, ne? Oder auch entwickelt hat, ne? Dass wir wirklich nur so weit denken wie ein Schwein scheißt. Jetzt im Krankenhaus auch, ne? Das, die Frau, die da neben mir saß und vollkommen verzweifelt war, guckt mich an und sagt, oh, jetzt würde ich aber gerne eine rauchen. Ich kann nicht aus meiner Haut, ich sag das zu jedem Raucher. Ich sag das scherzhalber, so, weil eigentlich ist mir das scheißegal. Aber ich möchte wenigstens meine Chance nutzen, diesen eventuell einen Einfluss zu bringen, und, ne, weil ich habe das ja selber schon durch. Und die sagt, oh, ich würde gerne eine rauchen. Ich sag, das ist aber ziemlich ungesund.
Naja, so, gut, so, aber...
Ich weiß. Und sie sind doch einsichtig, ne? Und die so, ja, ich weiß. Ich will damit auch keinen abfacken, ne? Ist jetzt nicht so, dass jemand sagt, oh, ich würde jetzt voll gerne eine rauchen. Und ich sag dann, ja, das ist ganz schön ungesund, ne? Dass ich dann denjenigen noch sage, ja, aber hier, ihr scheiß Raucher und da und bla. So. Am Ende ist mir scheißegal. Soll jeder rauchen gehen, wie er will, ne? Ich kann's verstehen, rauchen ist total geil. So, ne? Es ist super, da an seinem Glimmstängel zu ziehen und sich da hart einen wegzulutschen, ne? An so einer Kippe. Ich kann das alles nachvollziehen. Geht. Aber es ist auch witzig zu sehen, wie die Leute wissen, dass das kompletter Scheiß ist, was sie machen, und das einfach ausblenden. Ich glaube aber, dass die wenigsten, einige gibt's, ja, so wie du jetzt zum Beispiel diesen Markus Rühl oder sowas nimmst, die sich der Konsequenzen bewusst sind und die später auch nicht rumjammern, wenn die einfach richtig verrecken. So, weißt du, was ich meine? Aber ja, der Großteil der Leute würde jammernd, elendig verrecken und warum?
Ihr könnt euch ja mal aktuelle Videos von Ronnie Coleman angucken. Das ist einer der krassesten Bodybuilder, so auch, die es gegeben hat. Und ja, und fucking Ronnie Coleman sitzt einfach im Rollstuhl. Da ist nichts, weißt du, das ist halt einfach das ist halt eben dieser Preis, das sind halt Profisportler und die sind entsprechend im Arsch danach.
Kaputt gespielt, ganz einfach.
Ja, komplett durchgerödelt, Alter.
Aber weil du auch komplett durchgerödelt bist, möchte ich dir an dieser Stelle einen traumhaften Urlaub wünschen.
Erhol dich,
entspann dich, komm zurück, energiegeladen mit neuen Ideen, mit Bock, mit einem Gefühl der Glückseligkeit, und wir hören uns danach. Und alle draußen, die dieser Folge noch gelauscht haben, bevor wir jetzt eine Woche Pause machen, kommt gut in die Woche. Ich hoffe, ihr habt noch eine sonnenreiche Woche und könnt euch noch ein bisschen erholen, fühlt euch auf den Mund geküsst, und von mir bis dahin, ciao, bye bye.
Ja, das, was Adrian sagt. Ich begutachte hier parallel die ganze Zeit. Also unter meinem Schreibtisch saß offensichtlich eine Wespe, die schon ein bisschen angetüdelt war auf jeden Fall. Und die dann so auf meine Hand gefallen, geflogen, was auch immer ist. Und wo ich dann so ein bisschen so mit rumgespielt habe, weil ich dachte, das wäre irgendwie so ein Stück Stoff von der Kabelunterführung drunter. Ja, und dann hat sie mich gestochen. Und jetzt habe ich gerade so drauf geguckt und denke mir so, okay, krass, der Finger wird... Also man merkt es kaum, Finger wird jetzt auch nicht besonders dick. Ich muss mal gucken, vielleicht, wenn das doch noch ein Boxhandschuh wird, dann mache ich euch auf jeden Fall ein Foto. Bis jetzt sieht's nicht so aus. Aber es tut gar nicht so weh. Vielleicht sind die Wespen von heute, es taugt auch nichts mehr. So, die können auch nicht mehr anständig zustechen, sodass man denkt, die Hand fällt ab. Aber wer weiß, ich muss sie jetzt erstmal rausschmeißen. Es geht nicht. Gibt ja kein Obdach, wenn die mich verletzt hat. Soweit kommt's noch. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Bis dahin, haut rein. Tschüssi.